Und zuerst darf ich herzlich danken, der Gemeinde hier.
Das auch für euch, Herr Schätzchen.
Auch noch. Auch danke. Durch die Hand unseres teuren Bruders, Klein, bekam ich prächtige Grüße vom Kaiserstuhl hier in der Nähe. Könnt ihr euch denken, worin das bestand? Also herzlichen Dank. Und nun unser Thema, Arm und Reich. Ich möchte jetzt in die Herzen hineinschauen und hören können, was die Einzelnen zu diesem Thema denken. Man könnte denken, ja, das könnte ein armseliges Thema sein. Und genau in diesen armseligen Dingen, in der Welt verachtet, ist eben unser Gott groß und wunderbar. Und dieses Thema, arm und reich, erschüttert ja die Menschheit seit dem Fall des ersten Menschen. Kurz, soziale Probleme. Im Westen heute sitzen die Plutokraten, das heißt die ganz Reichen, und im Osten die demokratischen Republikaner. Das eine ist griechisch und das andere ist römisch. Ist aber das Gleiche. Also demokratische Republik, das ist zweimal genäht, das ist natürlich auch etwas. Also, arm und reich. Und wieder wunderbar, warum lächle ich jetzt? Weil ich weiß, viele kennen mich seit Jahren und wissen, dass ich mal erstens ins Alte Testament verliebt bin und im Alten Testament noch besonders verliebt bin, nebst dem Lied der Lieder von Salomo, dem Hohen Lied, in die Sprüche Salomos. Wir sagen in der Schweiz gelegentlich, wenn einer drauf losschwatzt und seine Weisheit unter Beweis stellen will, dann sagt er, du mach keine Sprüche. Ja. Nun hat nicht Salomo die Sprüche gemacht, sondern der Geist Gottes selbst. Und wenn ein bekannter, schon längst beim Herrn weilender Ausleger von Format, darf man sagen, die Sprüche Salomos ungefähr so beurteilte, ja, die Sprüche Salomos, das sind so praktische Anweisungen für den Alltag. Ja, das ist nicht falsch. Aber das ist die unterste Ebene dessen, was der Geist Gottes an göttlicher Weisheit nach dem guten Willen Gottes, wohlgefälligen Willen Gottes und vollkommenen Willen Gottes da hinein verborgen hat. Die Sprüche Salomos beginnen ja genau um Weisheit und Verstand zu kennen und so weiter und so weiter, also genau das, was uns fehlt, zu bekommen, Einsicht zu erlangen, da heißt es, um Sprüche der Weisen, ihre Rätsel und verschlungene Rede zu verstehen. Gibt es in unserer Bibel solche Dinge? Aha. Und ausgerechnet unsere Fachleute namens Theologen, die reden so oft von unverständlichen Dingen, von Widersprüchen und von Gegensätzen und von dunklen Stellen und so weiter und so weiter. Ja. Also, wie in den Problemen und Fragenkomplexen von Zuvorbestimmung und Gericht, Auserwählung und dass Gott Herzen verhärtet und ähnliche Dinge, was richtet er dann noch, wenn er alles zuvor bestimmt hat und so weiter und so weiter. Dieser Fragenkomplex wird nur in den Sprüchen Salomos gelöst. Wir hatten ja früher Gelegenheit, uns davon überzeugen zu lassen. Und so auch wieder dieses, die Welt, die Menschheit plagende Frage, die Differenzen zwischen Arm und Reich, zwischen Plutokraten und Demokraten, und eigenartig, wer mich schon jahrzehntelang kennt in der Verkündigung, die Gott mir geschenkt hat, wer versteht sofort, hat wenigstens eine Ahnung, wenn ich jetzt sage, Plutokraten im Westen, werden die im Westen beschimpft von den im Osten Lebenden, und eigenartig, erst im Jahre 1930 wurde am Himmel astronomisch der letzte entdeckte Planet Pluto erkannt, gefunden. Dass der gerade den Namen bekommen hat, Plutos, Pluto. Wieder Ankündigung Gottes durch die Sprache der die Buchstaben der Gestirne, das, was schon unser teuer Bruder, der prächtige, mein Freund, der Judenchrist da, schon gesagt hat, nämlich, das Ende dieses Zeitalters wird nicht Armut und das etwas sein, sondern ein Überfluss, ein Reichtum. Und damit ausgerechnet in der Mitte der gegenwärtige Staat Israel, der heute ausgerechnet finanziell da niederliegt. Ausgerechnet die Juden. Schlimmeres könnten die Juden nicht erleben. Demütigung, bevor Gott plötzlich über Nacht eingreift. Und dann ein Reichtum über Israel kommt, buchstäblich. Und um Israels willen noch über alle Nationen, aber dann vorerst leider unter dem falschen Messias. Unter dem falschen Messias. Mit Ausnahme des Staates Israel, der jetzt da niederliegt, den Gott über Nacht durch schwerste Erschütterung der Nationen emporhebt aus der Niedrigkeit, mit ihnen sogar, wer weiß wie bald, einen heiligen Bund schließt, den natürlich der schon lebende Antichrist für ihn der Dorn im Auge ist, wenn dann Mose und Elia, die beiden Propheten, da sein werden, wenn wir lesen, der betreffende Herrscher dann, Antichrist, der schickt durch sein Reich einen Eintreiber der Steuern und schickt ihn durch die fettesten Gegenden der Erde. So wird es aussehen. Also, Pluto, Reichtum wird das Verblüffende sein. Ich schließe diesen Hinweis mit dem Stenogramm Zeugnis Jesu, wie es war in den Tagen Noahs, wie es war in den Tagen Lots. Jetzt Achtung. Sie aßen, sie tranken. Sie kauften und verkauften. Sie heirateten und wurden verheiratet. Und jetzt kommt noch der Baumeister und Architekt. Sie bauten und pflanzten. Das sind ja alles anständige Dinge. Aber der Generalnenner dieser anständigen Dinge heißt überfließender Reichtum. Alles im Überfluss vorhanden. Bitte. Ich als neutraler Schweizer darf ja euch, liebe deutsche Geschwister, fragen, wie viel wurde dann gegessen und getrunken von 1945 bis 1948 her? Was wurde da gepflanzt und gebaut? Und was wurde da gekauft und verkauft? Fast nichts, gell? Aber wie war dann die andere Seite? Eine Sehnsucht nach Gottes Wort. Und jetzt Überfluss an allem, nicht? Essen und Trinken, da wird fressen und saufen daraus, kaufen und verkaufen, ist das heute im Schwung. Nicht? Die Einkaufszentren schießen ja wie Pilze aus dem Erdboden herauf, überall. Einer übertrifft den anderen. Ja, und wenn ich dann schon verheiratet und vom Verheiraten noch spreche, da stehe ich ja da vorne als 384-jähriger Hauptschuldiger, nicht? Der da auch noch mitgemacht hat. Ne? Also, ja, und was wir alles noch erlebt haben da, bauen und pflanzen, ja, alles das zusammen, noch einmal, sind die typischen Werte für Überfluss an allem. Und so war es in den Tagen Noahs und in den Tagen Lots. Da hatten sie Saatbrot und die ganze Gegend in Sodom und Gomorra war wie Eden, der Garten Gottes, steht geschrieben. Das waren soziale Verhältnisse. Und Lot, der Neffe von Abraham, näherte sich der Stadt Sodom, und eines weiteren Tages sitzt er im Tore Sodom, da war er Stadtrat von Sodom, und seine gerechte Seele plagte sich mit den Sünden der Sodomiter, in der Meinung, er könne doch die Situation retten in Sodom. Und musste froh sein, dass er gerade mit seinem eigenen Leben gerade noch wie das Feuer davon kam. So, also, Sprüche Salomos. Schon das erste Wort in Sprüche 22, Vers 2. Sagt uns schon grundlegend, saubere Sache, Situation. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Reiche und Arme begegnen sich. Doppelpunkt. Jehova hat sie alle gemacht. Primitive Aussage. Aber sagt die uns etwas? Nicht nur, dass unser Gott etwas darum weiß, dass es Arme und Reiche gibt. Und das bedauert etwa. Ne? Sondern diese Hochspannung zwischen Arm und Reich hat unser Gott geschaffen. Aber erst nach dem Fall Adams und Evas, der ersten Menschen. Adams des ersten Menschen. Erst von da an begann die Misere. Arme und Reiche begegnen sich. Und wie das in der Praxis aussieht, da sind unsere Sprüche Salomos wieder voll, klar. Kennen die Hochspannung. Jehova hat sie alle gemacht. Und ein zweiter Zeuge, der das Gleiche betont, 1. Samuel 2, Vers 7, der Herr, Jahwe, Jehova, macht arm und macht reich. So. Wir können dagegen ausschlagen oder auskneifen, was wir wollen. Ist uns alles freigestellt. Zusammenfassend dürfen wir hier sagen, aus diesen zwei Zeugen geht hervor, das ist dann von Gott aus die Konsequenz, dass Gott von Anfang an die Verantwortung übernommen hat für diese in seiner Schöpfung vorhandene Hochspannung zwischen Arm und Reich. Und wenn er für arm und reich, oder wie er in Bezug auf arm und reich die ganze Verantwortung übernommen hat, dann dürfen wir gleichzeitig sagen und wissen, und so für alles, alle Spannungen in dieser Schöpfung. Und wenn er die Verantwortung, oder da er die Verantwortung für das alles übernommen hat, können wir schon darin deshalb sicher sein, dass er aus diesen Differenzen und Feindseligkeiten und Hochspannungen in dieser Weise es versteht, hat ihn allerdings Golgatha gekostet, es versteht, aus all diesen Spannungen und Feindseligkeiten und Gegensätzen und klaffenden Widersprüchen in seiner Schöpfung umso herrlichere, wunderbare Hochziele zu erreichen. Und je mehr ein Mensch nun unter diesen Zuständen und Umständen gelitten hat, umso herrlicher wird gerade seine Herrlichkeit und sein Lohn von Seiten unseres Gottes sein. Das war der erste Punkt. Dann haben wir zweitens Menschen, die sind geistlich arm. Wo lesen wir das? Bergpredigt, Matthäus. Matthäus 5, Bergpredigt. Selig sind die geistlich Armen. Das heißt also nicht etwa die Dummen, die Dummköpfe, sondern das sind Menschen, die geistlicherweise arm sind. Das sind solche Menschen, die wie Paulus in Römer 7 am Ende ausrufen, ich elender Mensch, ich elender Mensch. Da kann einer steinreich sein, nach außen kann der auch eines Tages rufen, ich elender Mensch. Wer wird mich retten aus diesem Fleischesleib der Sünde und des Todes? Ich elender Mensch. Der ist geistlicherweise arm. Und was hat er schon für eine Verheißung? Das ist schon die Voraussetzung. Das heißt, nun aber ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christo Jesus sind. So geht es weiter. Für den, der ausruft, ich elender Mensch, wer wird mich retten? Der hat schon die Antwort und die Quittung von Gott. Alles aufs Beste für dich gesorgt, du elender Mensch, der du jetzt geistlich arm bist. Alle diese Einzelheiten, selig sind die Weinenden, denn sie werden lachen und so weiter. selig sind die Sanftmütigen. Was haben denn die für eine Verheißung, die Sanftmütigen? Bei Matthäus. Denn sie werden das Erdreich besitzen. Liebe Geschwister, ich möchte jetzt wissen, wer von uns der sanftmütigste Mensch ist. Und ihn dann gleich fragen, sag du mir mal, wie viel Erdreich, also wie viel Grund und Boden besitzest du, wenn du so sanftmütig bist? Hast du die Weisung? Hast du mindestens 100.000 Hektar Land, weil du so sanftmütig bist? Liebe Geschwister, im Gegenteil, je sanftmütiger einer von uns ist, umso weniger hat er Erdreich zum Besitzen. Da wird ihm das ein bisschen noch genommen durch die anderen, die nicht so sanftmütig sind wie ich. Ja. Aha, ja, was heißt das? Liebe Geschwister, die Bergpredigt, ein Zentralzeugnis Jesu in seiner Niedrigkeit, als er sich selber unter Gesetz, das Gesetz vom Sinai gestellt hat. Nur gesandt zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel, um ihnen das ihnen verheißene Reich zu ererben, auf dieser Erde. Bald kommen wird das tausendjährige Reich. Das ist das Reichsprogramm. Sanftmütige jetzt, die werden dort viel Landeigentum haben und so weiter. Und die jetzt hier Weinenden werden dort lachen. Und zwar, also da ist der Isaac nichts mehr dagegen. Ne? Lachen und so weiter. Also, die Armen im Geist, die haben die Verheißung bei Matthäus. Selig sind die geistlich Armen. Während Lukas in der gleichen Weise dann, aber auf seine Weise, die Reichsordnungen schildern, ist bei Lukas alles irdisch zu nehmen. Also, einfach der schreibt, selig sind die Armen. Nicht die geistlich Armen, sondern die buchstäblich Armen. Und ich darf gleich mal die Aussage aus der Erzählung vom Haushalter der Ungerechtigkeit so sagen, dass die buchstäblich Armen, besonders die dann ihre Hoffnung auf Gott setzen, auf den Gott Israels vorerst, dass die bei der Eröffnung des tausendjährigen Reiches diejenigen sind, die buchstäblich und praktisch in allernächster Nähe des Herrn Jesus und seines Thrones geehrt, verherrlicht dastehen werden. Und die dürfen dann sich umschauen in der Riesenmasse all der, die ins tausendjährige Reich würdig gefunden worden sind, ausschließen, dort ist einer. Der hat mir aus seinem Reichtum, hat er mir ständig etwas zukommen lassen für meine Notdurft. Der soll mal herkommen. Ne? Ich weiß, was ich sage. Ich habe gesagt, sage genau das, was die Schrift sagt, was Jesus sagt im Gleichnis. So. Ganz wunderbare Dinge. Das merken wir schon von Weitem, wie es von Gott aus aussieht, arm und reich. Ne? Buchstäbliches Erlebnis eines Betreuers einer christlichen Gemeinde. Er macht Besuche, wie immer, weiß, der nächste Besuch, wo es hingeht, da ist der Bruder so und so, der steinreiche Mann. Dachte, oh Herr, schenk mir hier die richtige Haltung. Er kommt, dieser steinreiche Bruder, ja, wir verstehen ja, was steinreich heißt, sagt, lieber Bruder so und so, wie danke ich Gott, dass du jetzt kommst. In der Not, in der ich jetzt stecke, bin am Verzweifeln. Kurz, Generalnenner, ich elender Mensch. Er hat es nicht mit den Worten gesagt, aber das ist die Situation bei dem steinreichen Bruder. Und jetzt kann dieser besuchende Prediger oder Pfarrer kann nicht genug trösten und trösten und aufrichten, aufzurichten versuchen. War dieser steinreiche Mann und Bruder jetzt geistlich arm? Aha, aha. Ja, kann es umgekehrt auch sein, dass eine buchstäblich ganz arme Seele ohne Gold und Silber und Schälkartoffeln und so weiter am Morgen und am Abend, nicht? Kann es auch umgekehrt sein, das erlebte der gerade beim nächsten Besuch. Eine alte, sehr steinalte Frau besucht er in einem Dachkämmerchen und ist, macht sich wieder gefasst. Herr, schenk mir da die richtigen Worte. Kaum tritt er ein, sitzt die alte Frau auf ihrem Sofa oder wo, sagt, oh, so ist das fein, dass Sie kommen. Ich sehe, eben habe ich wieder da vor mir, sehen Sie mal, dieses wunderbare Komödchen hier. Also das ist immer wieder meines Herzens Lust. Kann ich nicht genug ansehen, das Komödchen da. Die war jetzt buchstäblich arm und geistlich noch ärmer. Und geistlicherweise noch ärmer. Arme, buchstäblich arme, alte Frau, und er labt sich an einem, ja, wunderschönen Komödchen. Ja, ich weiß nicht, was der dann der gesagt hat. Nicht? Aber bitte, ich kann also äußerlich, buchstäblich arm sein wie eine Kirchenmaus, sagen wir. Und merke nicht, dass ich geistlicherweise noch ärmer bin. Und dass der Reiche, den ich beneide und weiß, ja, also ich habe die Verheißung, ich bin arm, also ich bin bei Christus sowieso in Gnaden. Ja, und der da, der wird dann noch erleben, was, ja, wie es ihm gehen wird. Und merkt nicht, dass der Steinreiche geistlicherweise so arm ist, dass der Herr ihm alles ist. Und die buchstäblich Arme da, meint sich so reich, meint ein Komödchen, und ist geistlich tot. Weil wir gerade bei der Bergpredigt sind, hierzu ein Wort. Da gehört ja, wie wir immer hören, wieder das Gebet unseres Herrn dazu, also das Unser Vater. Unser Vater. Jesus leitet dieses Gebet, dieses Mustergebet ein, aber ich muss gleich ergänzend betonen, dieses Reichsmustergebet leitet er ein mit den Worten, also macht nicht viele Worte, plappert nicht drauf los wie die Heiden, die Nationen, sagt er den Söhnen Israels, seinen Jüngern, sondern betet also. Und dann kommt das Vater unser. Frage, liebe Geschwister, wer von den Aposteln hat dieses Gebet je wieder gesprochen? Wo im ganzen Neuen Testament erscheint dieses Gebet noch ein einziges Mal weiter? Weder noch. Ja, hat uns das etwas zu sagen? Wenn wir beten, unser Vater, führe uns nicht in Versuchung. Und Jakobus beginnt seinen Brief mit den Worten: Freut euch, liebe Brüder, wenn ihr in allerlei Versuchungen hineinfallet. Genau das Gegenteil. Warum? Weil Jakobus wusste, nur wenn unsere Judenschaft, die Söhne Israels, Jesus Christus als ihren Messias aufgenommen hätten, ihn zum König erhöht hätten, anstatt an den Schandpfahl, dann hätte er in den nächsten 7 Jahren das Reich eröffnet. Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das ist kein frommes Geschwätz. Sie hätten ihn nur annehmen müssen. Dann hätte er dafür gesorgt. Dann wäre das Reich eröffnet worden. Wusste Jakobus durch die Verwerfung des Messias nicht. Ist die Frage, Reich Gottes mit dem Volk Israel als führende Mitte über die ganze Erde, ist es vorläufig aus. Nichts. Damit fällt also auch das Vaterunser vorläufig weg. Bitte führe uns nicht in Versuchung, ist das klar? Und wenn wir ein Gebet aussprechen, das nach dem Willen Gottes ist, erhört denn Gott das Gebet? So steht geschrieben. Da gilt es, klar zu sehen und die zeitlichen Ordnungen Gottes zu beachten. Ja, nicht nur das. Führe uns nicht in Versuchung. Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Aha, was heißt das? Genau, was Jesus mit einem anderen Wort sagt. Mit welchem Maß ihr die anderen messet beim Beurteilen oder Beurteilen. Mit dem Maß wird euch auch wieder gemessen werden, wenn ihr gerichtet werdet. Also, so wie ihr den anderen, so Voraussetzung, was wir tun. Nicht? Das ist die Ordnung des Reiches unter Gesetz. Also dieses wunderbare Gebet, Mustergebet, Mustergebet, das muss noch erklärt werden. Womit beginnt Paulus seine Briefe jetzt gerade als Muster in dieser Frage? Epheser. Gesegnet sei der Gott und Vater, der uns gesegnet hat mit überhimmlischen geistlichen Segnungen. Wie beginnt also Paulus sein Gebet? Vom Vater, der im Himmel ist und der uns mit himmlischen geistlichen Segnungen gesegnet hat. Und dann geht er weiter und so weiter. Und alle, dann führt er aus, alle die Einzelheiten des Reichtums, den Gott uns in Christo geschenkt hat, wie im Gesetz 5 Stücke in Bezug auf Gott und die Himmel genannt werden und dann 5 Stücke auf und deinen Nächsten wie dich selbst auf der Erde, wir uns gegenseitig, was wir da uns gegenseitig schuldig sind. Arme im Geiste, ja, dann gibt es auch Reiche im Geiste. Sind wir reich gemacht im Geiste? Wenn Gott uns mit geistlichen Segnungen gesegnet hat in überhimmlischen Örtern. Ja. Wunderbare Zusammenhänge. Und dann noch einmal. Bei Lukas sind alle diese Dinge, die buchstäblich Weinenden Und die buchstäblich Traurigen, die buchstäblich Armen und so weiter, was die dann für Verheißungen haben? Jetzt bleiben wir bei Lukas und denken an die klassische Erzählung Jesu vom armen Lazarus und vom reichen Mann. Ist das auch so? Klasse. Da war ein reicher Mensch, der kleidete sich in Purpur und Gold und so weiter und lebte alle Tage fröhlich und in Freuden. Und vor seinem Tore saß ein Mensch namens Lazarus mit Geschwüren, die von den Hunden des Reiches beleckt worden sind und so weiter. Der arme Lazarus stirbt. Und sofort kommen Engel und tragen ihn in den Schoß Abrahams. Da stirbt auch der reiche Mann und wird begraben. Da er die Augen aufschlägt, sieht er den armen Lazarus glückselig im Schoße Abrahams. Während er in Feuerglut Pein leidet, ihn dürstet unheimlich und er möchte trinken und bittet. Soll jemand kommen und ihm den Gaumen netzen? Antwort: unmöglich. Du kannst nicht zu uns herüberkommen und wir können nicht zu dir herüberkommen. Es besteht eine unüberbrückbare Kluft zwischen hier, uns und dir. Aber ich habe noch 5 Brüder. Auf einmal macht er was noch? In seiner Gerichtsbank? Für bitte. Seine 5 Brüder, die sind gleich reich wie ich, die kommen ja auch noch daher. Soll doch jemand hingehen? Oder soll ein Tod auferweckt werden, der dann bezeugt, sie sollen Buße tun und so weiter. Auch wenn ein Toter auferweckt würde, um denen Zeugnis zu geben, würden sie nicht glauben. Begründung: wenn sie, jetzt sehr wichtig, wenn sie Mose und den Propheten nicht glauben, die reichen Damen, Jakobus noch lesen, hören, dann werden sie auch nicht glauben, wenn einer von den Toten kommt, aufersteht und ihnen Buße verkündet. Heißt das etwas? Aha, aha. Das heißt für die ganze Christenheit, wer Mose, vom 1. Mose 1, Vers 1, nicht glaubt, nicht? Der wird auch nicht glauben, wenn Christus selbst weiß, was für Wunder und Zeichen tun würde. Haben wir den Beweis? In Israel selbst. Was hat er da für Zeichen und Wunder getan? Tote auferweckt und. Hat die Schrift erfüllt in einer überwältigender Weise. Und anstatt ihm zu glauben, ihm zu vertrauen, sich ihm anzuschließen, schreien sie: kreuzige ihn, kreuzige ihn. So. Für uns, liebe Geschwister, sehr wichtig. Wenn wir das Alte Testament lesen, haben wir gleich den Maßstab, uns selbst beurteilen zu können, wie weit unser Glaube Gott wohlgefällig ist, nämlich wie weit wir allem sofort glauben, was da im Alten Testament Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe steht im Hebräischen und im griechischen Neuen Testament. Mit all den Variationen. Dann brauchen wir keine Wunder und Zeichen und gar nichts mehr von den Dingen. Das ist dann der nüchterne, gewaltige Glaube, die lebendige Hoffnung und die alles tragende und rettende Liebe, die im Herzen unseres himmlischen Vaters ruht, ist dann unser Eigentum geworden. Jetzt betrachten wir die Wechselbeziehungen. Ach so, halt, Lazarus. Falscher Mann. Oh, das fehlte gerade noch, dass ich da nächsten Punkt anvisiere. Nein. Ich habe betont, beim reichen Mann, als er wurde begraben und dann, als er die Augen aufschlug. Für mich ist hier wieder eine zeitliche Lücke zwischen dem Begrabenwerden des Reichen und dem Augenblick, wo Gott ihm die Augen, das heißt Auferstehung zum Gericht, wo er dann erst ins Gericht kommt. Liebe Geschwister, vorerst gilt für jeden Menschen, der stirbt. Der kommt nicht gleich ins Gericht. Im Scheol ruhen sie allzumal. Und da hat der Reiche keinen Vorzug vor dem Armen. Und der Knecht hört nicht mehr die Stimme des Treibers. Also was macht Gott mit einem Menschen, mit jedem ungläubigen Menschen, einfach weil er ein Geschöpf Gottes ist? Was macht er mit ihm, wenn er stirbt? Er lässt ihn begraben, was den äußeren Menschen betrifft, nach Fleisch und Blut und Haut und Haar und Knochen. Lässt ihn zum Staube zurückkehren, von dem Gott ihn genommen hat. Und seine Seele bittet er in den Scheol, ins Totenreich. Aber da ist nicht gleich Gericht und Schrecken und Pein und Zähneknirschen und so weiter. Sondern da hat Gott Zeiten des Gerichtes bestimmt, nach so und so vielen Tagen und Jahrtausenden zum Teil. So. Und dann öffnet er die Augen von denen, die jetzt auferstehen zum Gericht, steht so geschrieben. Aha. Erst dann kommen sie in ein Gericht. So. So auch bei dem reichen Mann. Für mich, es steht da beim reichen Mann nicht, hört ein weiteres Gleichnis, sondern eine Erzählung, wie es wirklich war und wirklich geschieht. Also, es ist unmöglich, dass wir dir, du ehemals reicher Mensch, deinen Durst stillen können. Deine Bitte erfüllen können ist unmöglich und es ist unmöglich, deine Gebete, deine Fürbitte für deine Brüder zu erhören. Das ist nicht schaurig? Das ist schaurig. Und wie heißt die Antwort? Wieder eine Erzählung, Jesus in Niedrigkeit, nur gesandt zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel, unter Gesetz. Er selber hat sich unter dieses Gesetz gestellt. Und wenn er sich selber unter dieses unbarmherzige Gesetz gestellt hat, das Gesetz richtet den Menschen ohne Barmherzigkeit, lesen wir, bitte. Hat Gott Wohlgefallen an Unbarmherzigkeit? Ja, nicht. So hat er auch kein Wohlgefallen an dem Gesetz. Hierher zurück. Nach dem Gesetz vom Sinai ist es unmöglich, jemand, der einem Gericht und einem noch so unbarmherzigen Gericht verfallen ist, je wieder aus dem Gericht herauszuhalten. Das ist dem Gesetz vom Sinai unmöglich. Jetzt wissen wir, wo die vielen gläubigen Menschen stehen, nicht? Die kein Ende des Gerichtes, der Gerichte Gottes kennen. Wo die stehen? Vollständig unter Gesetz. Haben sie vollständig Recht. Aber nicht nach dem Herzen Gottes. Und der Geist und die Braut sprechen: Komm, normalerweise laden wir ein, komm, Herr, der Herr und die Braut, der Geist, der Herr, lesen wir, der Herr, der Geist und die Braut, Herr Jesus, komme bald, sprechen wir einladen. Und jetzt lädt wer ein? Der Geist, der Herr, der Geist und seine Braut. Die laden jetzt ein, komm. Und dann noch eine Bedingung, eine wunderbare Bedingung. Und wer es hört, er dürfe kommen. der Sprecher seinerseits, du darfst auch kommen, der Sprecher, komm. Und wie geht's weiter? Und wen da dürstet, dürstet den reichen Mann, schon lang. Und wer da trinken will, will der trinken, der komme und nehme das Wasser des Lebens geschenkweise.
Halleluja.
Aha, was ist jetzt möglich geworden, wie wir in Römer 8 lesen dürfen, das dem Gesetz Unmögliche tat Gott auf Golgatha, hat er auf Golgatha möglich gemacht, dass jeder, der in den Gerichten Durst bekommen hat und trinken möchte, schreit und noch im Gericht Fürbitte tut für seine Freunde, alles wird jetzt weit über Bitten und Verstehen erfüllt und jeder Durst gestillt und jede Bitte erhört. Haben wir einen Gott? Begreifen wir? Ja. Schluss hier. Hat unsere Bibel Antwort auf brennendste Herzensfragen? Solche Unmöglichkeiten, unbarmherzigste Unmöglichkeiten. Jetzt verstehen wir, wenn wir lesen dürfen bei Paulus wieder, dass unser wunderbarer Gott eine Erlösung erfunden hat. Wir bewundern ja jeden Erfinder, der weiß, was er erfunden hat. Ganz gescheiter Kerl. Das sind auch unmögliche Dinge, lagen vor. Nicht? Was? 1920 auf den Mond gondeln und dort landen und dann wieder zurückkehren. Für uns unmögliche Dinge haben menschliche Erfinder möglich gemacht. Unmögliche Dinge, nicht? Vorher. Und vorerst auch für unseren Gott nach dem Gesetz unmöglich. Wer dem Gericht verfallen ist, ist ein für allemal, für immer diesem Gericht verfallen. Unmöglich da eine Rettung. Ist unser Gott auch ein Erfinder? Oder darf ich wieder einmal so fragen, wie die Welt sagt, die Liebe schon unter Menschen ist erfinderisch. Haben wir Ehemänner das auch schon erlebt? Ne? Dass die Liebe unserer Frauen erfinderisch ist. Und auch unsere Liebe. Und jetzt hier, er hat eine Liebe, eine Erlösung erfunden, die nach dem Gesetz unmöglich ist. Unser Gott ist wieder der Erfinder aller Erfinder. In wunderbarster Weise. So, armer Mann, reicher Mensch. Armer Lazarus, reicher Mensch. Nächster Punkt. Die Wechselbeziehungen zwischen Arm und Reich, besonders in den Sprüchen Salomos. Treffend in Sprüche 18, Vers 23. 18, 23. Flehentlich bittet der Arme, aber der Reiche antwortet hartes. Habt sowas vor? Habe ich auch schon erlebt. Gott hat mich, meine Familie mal in tiefe Armut fallen lassen. So, Armut. Und zwar, warum? Weil mein Freund und Bruder in Christo und ich einer Familie geholfen haben und so weit geholfen haben, geholfen haben, geholfen haben, bis wir selber nichts mehr hatten und noch Schuldner von anderen geworden sind. Der Arme bittet flehentlich und der Reiche antwortet hartes. Sieht so aus? Ist das irgendein Spruch oder ist das Realität? Sprüche 22, Vers 7. Der Reiche herrscht über die Armen. Kommt sich noch alles so in Ordnung stehen, das ist sicher. Jetzt kommt aber noch etwas. In Sprüche 28, Vers 3, da kommt nun ein buchstäblicher Armer noch in sich. Nämlich in Sprüche 28, Vers 3, da ist ein Armer, der seinerzeit noch gering beachtete Menschen bedrängt. Ja, ist das auch noch möglich? Merken wir, es kann ein Armer, buchstäblich Armer, noch schlimmer sein, dass er verachtete Menschen noch bedrückt, als ein Reicher, der Arme bedrückt. Ich habe kürzlich in einer Zeitschrift gelesen, da ist ein Psychiater, von einem Psychiater die Rede, habe ich mit Freuden zur Kenntnis nehmen können, der lese fleißig in der Bibel, um wirklich das Recht zu haben, Psychiater zu sein. Ich sage, wunderbar. Der schürft dann an der Quelle. Noch nicht genug. Wie hieß die Losung, du sollst einen Fremdling nicht bedrücken? Denn ihr habt ja Verständnis, ihr selber wart Fremdling in Ägypten, was das heißt. Wunderbares Wort. Und da heißt es in Sprüche 22, 16, der Reiche bedrückt den Armen. Der Reiche bedrückt den Armen. Ein prächtiges Wort, Sprüche 28, Vers 11. Der verständige Arme. Wann ist ein armer Mensch verständig vor Gott? Wenn er allem glaubt, was geschrieben steht. Wenn er sich in seiner Armut Gott anvertraut. Der verständige Arme durchschaut den Reichen. Oh, ist das etwas? Der ist auch selber Psychologe, der verständige Arme. Durchschaut den Reichen. Jetzt kommt ein Wort. Da ist einer, der sich reich stellt und ist ganz arm. Und da ist einer, der sich als den Ärmsten darstellt und ist ganz reich. Ist nur je von einem die Rede. Wer sind die zwei? Der Gott des gegenwärtigen bösen Zeitalters namens Teufel und Satan und Drache und Schlange, der tut, wie wenn er der Reichste wäre. Und das ist der Reiche. Der Bedrücker. Und wer ist dann der ganz Arme? Da ist einer, der wurde arm um unseretwillen, damit er durch seine Armut uns reich mache in Gott. Also, liebe Geschwister, letzten Endes ist das Problem zwischen arm und reich der Arme, Ärmste in Gethsemane und Golgatha und der Reiche sich reich, wissen wir, ja. Er ist der Fürst der ganzen Schöpfung und kann dem Herrn Jesus sagen, alle diese Reiche dieser Schöpfung des ganzen Kosmos und ihre Herrlichkeit ist mir übergeben, deinem Vater von dir und ich verleihe es an wen ich will, du brauchst nur nicht zu fallen, vor mir, mich anzubeten und dann übergebe ich dir das alles. Jesus antwortet nur, wiederum steht geschrieben, nicht den geringsten Abstrich von dieser Aussage. Nicht den geringsten Abstrich von dieser Aussage bestätigen. Es steht wiederum geschrieben, du sollst nur Gott, deinen Herrn, anbeten und ihm allein dienen. Und dann flieht Satan vor ihm. Heißt, der sich reich stellt als der Allgewaltige. Gott und Fürst, so nennt ihn unser Gott. Ganz kurz. Nächster Punkt. Sag mir noch, wie viele Minuten?
Viertelstunde,
20
Minuten.
Was? So viel noch?
Ja.
Also. Aber heute Abend fragt dich dann keiner, ist Bruder Mohl krank, dass er so kurz gemacht hat heute Abend? So. Nächster Punkt. Wie steht es hier unter Gläubigen? Arm und reich. Kann ich mit zwei, drei Sätzen schon bezeugen und abschließen? Warum? Unterschied zwischen dem Evangelium des Reiches einerseits und dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, kurz, und dem Evangelium der Gnade. Ich habe ja hier die Bibelstellen und alles gesehen. Also, in Israel sind die Reichsordnungen die, arm und reich. Israel im Reich haben alle alles zu verkaufen, was sie besitzen. Und es den Armen zu geben oder zu Füßen der Gemeindevorsteher. Das ist vollständig in Ordnung, wenn eine ganze Volkseinheit, ganz Israel, sich alle daran halten, dann ist allen geholfen. Aber bei uns kommen nicht 3.000 und 5.000 und mehr Tausend an. Im Gegenteil, den reichen Gläubigen, Brüdern und Schwestern, in diesem Zeitlauf, während welchem Israel auf die Seite gesetzt ist, Gebiete, ihre Hoffnung nicht auf ihren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss, freigebig zu sein, mitteilsam, reich zu sein, in guten Werken und so weiter und so weiter, damit er sich für sich eine gute Zukunft sichere und das wirkliche Leben ergreifen kann. Das wirkliche Leben ist uns geschenkt, ist unser Besitz, aber die Frage ist, bin ich fähig, das mir Geschenkte zu ergreifen, zu nehmen? Ich kann ja weiß was geschenkt bekommen haben von meinem Onkel in Amerika, also auf meiner Bank mit, und ich bin zu faul, da was abzuheben. Lieber knapper ich weiter an der Fingernägel, nicht so. Ja, geistlicherweise sind wir solche Helden. Also, Israel, alles verkauft, nicht zwei Röcken, keinen Geldbeutel, keine Schuhe an den Füßen, höchstens Sandalen und so weiter und so weiter. Nächster Punkt. Der Betrug des Reichtums. Der Betrug des Reichtums. Also reiche Brüder sind die in großer Gefahr. Auch größter Gefahr. Wir lesen zwei Bibelstellen, genügen. Betrug des Reichtums. Matthäus 13, Vers 22. Matthäus 13 sind die sieben Gleichnisse. Der aber unter die Dornen gesät ist, der Same, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge dieses Zeitalters und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Ist ein reicher Bruder in großer Gefahr? flehentlich bitte der Arme, und der Reiche antwortet, Herr, habe ich auch unter Brüdern erlebt. Wie der Herr mich dann getröstet hat und meine Familie mit 7 Kindern. Das ist dann umso wunderbar, umso wunderbar. Die Sorgen dieses Zeitlaufs, hätte man Grund, sich zu sorgen gegenwärtig, Sorgen zu machen, jawohl. Und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Dort ist die Sache noch schlimm, dass unter die Dornen gesäte Saatgut geht auf, wird sofort erstickt, geht zugrunde und macht was? Das zugrunde gehende Saatgut, das gerade keimte und erstickt wird, das verbessert den Boden für die Dornen und Disteln. Merken wir, wie ein Unheil ein anderes gewährt. Dann kommt erst Timotheus, wo sind wir da? 1. Timotheus 6, 9 und 10, aufschlagen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Lüste, welches die Menschen versenkt und so weiter, in weiß das alles. Die aber reich werden wollen, ganz schlimmer Wille, ein ganz schlimmes Wollen. Denn die Silberliebe, so heißt es im Griechischen, denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Betrug des Reichtums. Wir kennen so Unkräutchen, die sind nicht auszutilgen. Warum? Weil immer noch Wurzelreste da herumkriechen, unsichtbar im Boden, und die schlagen immer wieder aus. Eine Wurzel alles Bösen, die Geldliebe. Liebe Geschwister, haben wir im Neuen Testament einen Tipp, der war in dieser Hinsicht sehr krank. Das Zeugnis hat Judas Ischariot, der arme Mann. Der war silberliebend. Der einzige unter allen Gläubigen, die je über die Erde gegangen sind. Danke für das Lachen. Ich habe gesagt, der arme Mann. Aber die Liebe Jesu zu ihm, bitte. Ein Schriftchen, Judas Ischariot und die Liebe Gottes. Betrug des Reichtums. Dann kennen wir die Gesinnung Gottes, unseres Vaters und des Herrn Jesus Christus. Er, der reich ist in allem, wurde arm um unsertwillen. Und seine Armut ist besonders erwähnt in 2. Korinther 8, Vers 9. Seine Armut, nicht wissen, wo er sein Haupt hinlegt. Vögel des Himmels und die Füchse sind da besser versorgt als er. Und dann das wunderbare, ergreifende Wort in den Tagen Noahs, wie er die Taube, Symbol für den Geist Gottes, ausfliegen ließ, als Kundschafter, wie weit das Gericht sich verlaufen hatte. Das erste Mal kehrt die Taube zurück, denn sie fand keinen Ruheplatz für die Sohle ihres Fußes. Also, nicht die geringste Berührung oder Antwort oder eine Hoffnung, nicht die geringste Hoffnung, dass jetzt schon die Arche auf Boden fassen könnte. Das heißt, der Heilige Geist, der hat vorerst in dieser Welt keine einzige Berührungsstelle mehr gefunden in der gefallenen Menschheit, wo er hätte sich niederlassen können. So wunderbar langmütig und gütig harrt unser Gott aus in seiner Liebe einer verlorenen Schöpfung gegenüber. Die Reichtümer Gottes können wir nur noch schnell nennen, weil wir sie kennen oder hoffentlich auch erkennen dürfen schon. Epheser 1, Vers 7. Der Reichtum seiner Gnade. Alles ist Gnade. Alles ist Gnade. Der Reichtum seiner Herrlichkeit ist uns auch geschenkt. Der überschwängliche Reichtum seiner Gnade uns geschenkt. Der unausforschliche Reichtum Gottes ist uns geschenkt. Und wir sind befähigt durch den Geist, der uns gegeben ist, diesen unausforschlichen Reichtum erforschen zu können. Und da er unausforschlich ist, dieser Reichtum, wird es uns nie langweilig werden in alle Unendlichkeiten. Immer noch überwältigender werden wir befähigt werden, unseren Gott immer neu anzubeten, im Geist und in der Wahrheit. Wir schließen jetzt ab mit zwei Gottesworten. Erstens in Römer 11. Altbekannte Wahrheit. Römer 11. Alt und immer neu. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam, Unglauben eingeschlossen, auf dass er alle begnadige. Da hat Gott aber nicht seinen Geschöpfen Zwangsjacken angezogen und dem Judas bestimmt, Judas, du kannst nicht anders als den Herrn Jesus verraten, du bist dazu bestimmt. Nein, nicht so, sondern wieder Orientierung durch die Sprüche Salomos. Gott hat zuerst alles erforscht, bevor die Schöpfung da war, was seine vernunftbegabten Geschöpfe einmal alles darin wollen. Ablehnen, annehmen, Ja sagen, Nein sagen, das ist Sache des Menschen. Und nachdem Gott das alles erforscht hat, unter allen Umständen, zu allen Zeiten, hat er sich erlaubt zu bestimmen, was von dem Wust der bösen Dinge in einer gefallenen Schöpfung zustande kommen darf und was nicht. Soweit ist der Ratschluss da, der nun durchgeführt wird und dient dem Vorsatz Gottes, den er gefasst hat bei sich selbst. Alles, was er genehmigt hat, bis und mit Weltkriegen unter seiner Menschheit und Offenbarung Satans im Antichristen und was es alles noch geben kann, ruht in seiner Gottesruhe, wissend, je unmöglicher es scheint, noch eine Hoffnung für Verlorene, für Verfluchte und Verdammte noch Hoffnung sein könnte, umso wunderbarer ist die Rettung, die Gott aufgrund von Golgatha gerade für die Betreffenden noch möglich gemacht hat, auf dass er sich aller erbarme. Und diejenigen, die Gott in seinem Erbarmen aus den tiefsten Gerichten wie den reichen Mann da herausführt. Erleben eine Herrlichkeit von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes noch mehr als wir. Und dann ist für uns Erstlinge Gefahr, dass wir dann noch Scheel sehen könnten, wenn Gott denen die gleiche Herrlichkeit gäbe wie uns. Könnte so eine Gefahr bestehen? Es wäre aber recht, wenn wir uns freuen würden darüber. Und jetzt, immer noch in Römer 11. O Tiefe des Reichtums! Wie unaussprechlich sind seine Gerichte, wie unausführbar seine Wege. Seine Gerichtswege sind unausforschlich. Je tiefer und unbarmherziger Gerichtswege Gottes sind, Wege sind nie Ziele. Wege sind nur Wege zu einem wunderbaren Ziel. Auch die Gerichtswege. Tiefe des Reichtums, genau in der Richtung. Beispiel für dieses wunderbare Wort. Die Juden haben den Herrn Jesus gekreuzigt und glauben die 2000 Jahre lang nicht an unsere Begnadigung durch diesen Jesus von Nazareth. Im Gegenteil, täglich verfluchen sie diesen Jesus von Nazareth samt uns 2000 Jahre lang. Warum? Was steht da in Römer 11? Auf dass auch sie unter die Begnadigung kommen. Wer? Die Juden, die 2000 Jahre lang den Namen Jesus Christus von Nazareth verflucht haben. Ja. Was sollen wir Frommen hierzu sagen? Da hört aber unsere Frömmigkeit ganz auf, zum Glück. Kann man auch sagen, ich elender Mensch. Herr, bist du so wunderbar? Und ich habe so ein diamantenes Herz, jetzt kann ich zu Tod erschrecken. So, dann heilt der Herr. Dann gibt er mir nicht nur ein fleischernes Herz, sondern sein eigenes Herz. Und jetzt das letzte Wort, das ist genauso kurz und bündig wie das erste von heute Abend. Und das finden wir wieder in den Sprüchen Salomos, nämlich Sprüche 29, Vers 13. Der Arme und sein Bedrücker begegnen sich, was haben wir am Anfang gehört? Arme und Reich begegnen sich. Unser Gott hat sie alle beide gemacht. Ne? Und jetzt Schlusswort. Der Arme und sein Bedrücker begegnen sich. Was passiert jetzt? Und der Herr erleuchtet ihrer beider Augen. Was ist da jetzt? Der Arme, der den Reichen verachtet hat und beneidet hat und so weiter. Ja. Dem erleuchtet jetzt sein Gott die Nöte und die Schrecken und die Seelenqualen, die der Reiche durchgemacht hat. Dann schämt sich der Arme. Und der Reiche, dem werden seine Augen erlösen, was der arme Kerl durchgemacht hat. Und dann erbarmt sich der Reich mit dem Armen und der Arme mit dem Reichen. Da fallen die 30 um den Hals. Halleluja, Amen. Heißt unser Gott arm und reich.